Ausschusssitzung Nummer 74. Rainer Füllmich im Interview auf BITTEL.TV.
Jo, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei BITTEL.TV einfach anders. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute Nachmittag hat es nicht funktioniert. Ich wollte noch live kommen. Da hatte ich African Style Internet. Aber jetzt heute Abend wieder mal Sonntagabend, 21 Uhr, Corona-Ausschuss-Sitzung Nummer 74. Unglaublich. So wahr mir Gott helfe, war das entsprechende Motto. Ich freue mich natürlich sehr auf Rainer, wie jedes Mal. Es ist immer sehr spannend. Ich habe dieses Mal nicht reinschauen können und ich hoffe, dass es funktioniert und bin gespannt, was er zu berichten hat. Ich bin auch sehr gespannt. Ich bin am neuen Ort. Ihr seht das natürlich nicht, weil ich immer noch Greenscreen habe, aber ich bin tatsächlich, habe ich es geschafft, umzuziehen und hoffe natürlich, dass das Internet hier gut ist. Das ist hier immer so ein bisschen African-Style-mäßig, aber das wird schon. Alle Daumen drücken und dann wird alles gut. So. Werden wir nicht länger warten und freue mich natürlich sehr, Rainer begrüßen zu dürfen. Hallo, lieber Rainer.
Hallo Roger, hallo alle.
Hallo alle. Alle ist ein gutes Stichwort. Mal schauen, wo wir jetzt gerade sind. Wir sind aktuell bei 5.000, also das ist schon ein guter Start. Ja, Rainer, wie war deine Woche?
Extrem arbeitsintensiv, mehr als sonst. Ich müsste eigentlich die Nacht durcharbeiten, aber ich habe mir überlegt, das lasse ich mal besser bleiben, weil ich muss konzentriert sein und das kann ich nicht mehr, wenn ich den ganzen Tag schon gearbeitet habe.
Also bin ich froh, dass du das jetzt nicht machst. Dann hast du ein bisschen Zeit für uns, um die Zusammenfassung durchzugehen, was am Freitag los war. Es war die Nummer 74. Ich glaube, da war auch wieder super spannend. Also man kann es ja fast jedes Mal sagen, es sind immer sehr, sehr interessante Leute. Ihr seid versucht, das auch ganzheitlich anzugehen, zum Teil auch geschichtliche Sachen und nicht nur diese Corona-Geschichte, weil es geht ja viel, viel weiter, bis man gemerkt hat, es geht gar nicht um dieses Virus, es ist ganz ein anderer Plan und dass die Leute auch immer mehr verstehen, was sonst sein könnte, sei das September 11 und, um so vielleicht noch weitere Leute, wie soll ich sagen, wach zu rütteln, um mal wegzukommen vielleicht auch von Corona, um dann das Bewusstsein zu schärfen, dass man vielleicht mehr Leute erreichen kann. Das ist ja mitunter auch das Ziel, oder?
Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man, wenn man einmal, was auch für uns nicht eingeplant war, wenn man einmal zu dem Schluss gekommen ist, dass es hier eben nie um Gesundheit gegangen ist, sondern um irgendwas anderes, dann muss man sich natürlich als nächstes die Frage stellen, worum geht es denn dann? Und nun kann man das alles offen nachlesen. Das sind ja alles keine Geheimnisse, der Great Reset oder die vierte industrielle Revolution, immer von denselben Playern. Das ist alles da. Das ist aber, obwohl es alles da ist oder weil es alles offen da ist, so erschreckend, dass die meisten Menschen sagen, oh nee, das kann überhaupt nicht sein. Mhm. Um das einordnen zu können und um das, was sich immer deutlicher herauskristallisiert, besser verstehen zu können, glaube ich und glauben wir, dass es besonders wichtig ist, die geschichtlichen Zusammenhänge zu sehen. Die geschichtlichen Zusammenhänge heißt, das, was wir jetzt hier sehen, ist letzten Endes, zu dem Schluss sind wir inzwischen gekommen, nichts als eine Fortsetzung dessen, was nicht nur über die letzten Jahrzehnte, aber vor allem über die letzten Jahrzehnte immer deutlicher geworden ist. Vielleicht über die letzten 100 Jahre, vielleicht hat es das Ganze auch schon viel länger gegeben, wenngleich nicht in dieser konkreten Form. Und das glauben wir, dass diese Zusammenhänge für eine bessere Einordnung wichtig sind, denn wenn man nur Corona sieht und alles andere wegblendet, was vorher schon passiert ist, es gibt ja auch viele Leute, die zweifeln an 9-11 zum Beispiel. Ja. Es gibt auch viele Leute, die zweifeln an überhaupt einigen der terroristischen Anschläge. Wenn man aber nur Corona sieht und sagt, so, das Ergebnis ist, deine eigene Regierung geht auf dich los, versucht dich zu enteignen und versucht außerdem deine Gesundheit zu beschädigen, das aus dem Stand heraus nachzuvollziehen, ist ganz schön schwierig. Ja. Insbesondere, wenn man bis dahin immer geglaubt hat, die Regierung ist in Ordnung und die Mainstream-Medien berichten das schon alles so, wie es ist. ARD und ZDF. Also musst du die Zusammenhänge darstellen. Auch wenn ich davon überzeugt bin, dass das, was hier konkret abgeht, nicht so lange in die Vergangenheit zurückreicht, aber immerhin lange genug. Viele der, also James Corbett und Matthew Arrett zum Beispiel, haben das ja festgemacht, diesen konkreten Machtmissbrauch im Sinne eines totalitären Machtmissbrauchs am Beginn des letzten Jahrhunderts, 1900, 1913, als die FDA und die Fed erfunden wurde und in den USA die Einkommensteuer eingeführt wurde. Da fing dann der Missbrauch der damaligen Öl- und Finanzmagnaten an, indem sie eben die Gesundheit plötzlich als Brechstange benutzt haben und die Gesundheit auch vor allem zu einer Industrie ausgebaut haben, die es vorher nicht gewesen ist. Den Zusammenhang muss man sehen. Ich erinnere nur immer noch an die beiden wirklich herausragend guten Videoclips von James Corbett, How Big Oil Conquered the World und Why Big Oil Conquered the World. Wenn man den Zusammenhang sieht, dann ist das alles nicht mehr ganz so, ja, erschreckend ist es trotzdem, aber es ist nicht mehr ganz so unverstehbar. Weil dann passt es ins Konzept, dann ist die Rechnung eine ganz einfache. Ein paar größenwahnsinnige Psychopathen versuchen, die Welt zu kontrollieren.
Also ich habe immer das Gefühl, dass die wollen also irgendwie ein bisschen Gott spielen, weil das sind ja meistens Menschen, die haben sehr, sehr, sehr viel Geld. Die haben alles materialistisch, was du dir vorstellen kannst. Und ich weiß auch nicht, dann hat es irgendwie eine Sicherung durchgedreht und sagen, komm, jetzt machen wir, spielen wir ein bisschen Gott, ein bisschen Klima verändern. Der Bill Gates hat ja auch schon Ideen, wie man die Sonne abdunkeln kann und so weiter und so fort. Da gibt es ja ganz viele verrückte Ideen, die er hat. Mittlerweile bin ich auch überzeugt. Ich hatte mit Markus Fieler ein tolles Interview, den kennst du ja auch. War ja auch schon bei euch im Corona-Ausschuss. Er hat auch ein paar Sachen gesagt. Die Klimalüge ist mindestens so groß wie die Corona-Lüge. Es ist unglaublich, wie tiefer das man da gräbt, umso heftiger wird es. Und man kann es gar nicht glauben, wie wir verarscht werden. Und das ist, glaube ich, das, was die Menschen am meisten Probleme haben, dann auch mal zu sagen, wir sind verarscht worden. Und zwar das seit längerer Zeit. Und das ist etwas, das... Wenn ich jetzt mit Menschen rede, die mit Überzeugung diese Spritze genommen haben, die wollen nichts anderes hören, weil die sind ja davon überzeugt. Du kommst nicht mehr an die ran. Und das ist ja das Hauptproblem, das wir haben. Und ich glaube, dass das in die Hosen geht, das werden wir bald sehen. Ich bin gespannt, wie sie das machen mit der möglichen Übersterblichkeit, die bald kommen könnte. Ob sie das versuchen, möglichst flach zu halten und dann die Sachen später zu melden, weil das ist so klar, diese unerwartete, jung verstorbene Menschen in diesem Ausmaß, das, glaube ich, hatten wir so noch nie.
Nein, und das kannst du auch nicht mehr unter den Teppich kehren, auch wenn ein Teil der Bevölkerung natürlich unter dem Einfluss der Mainstream-Medien und unter dem Einfluss der Politik, die hier alle an einem Strang ziehen, teilweise, weil sie geschmiert sind, teilweise, weil sie Angst haben, weil sie selber der eigenen Lüge, hätte ich fast gesagt, zum Opfer gefallen sind. Aber die Tatsache, dass immer noch eine Reihe von Menschen weder die ja möglichen Impffolgen an sich selbst wahrhaben wollen, noch die Schäden, die sie in ihrem Umfeld sehen, der Impfung in Anführungsstrichen zuschreiben wollen, das ist das Einzige, was noch aufhält. Aber es sind immer mehr Menschen, die durch diese noch nie dagewesenen Impfnebenfolgen, wir werden das gleich noch, wenn ich meine Statistik noch halbwegs im Kopf habe, werden das gleich noch mal ein bisschen ansprechen. Es hat ja sowas noch nie gegeben. Es hat noch nie solche Impfnebenfolgen gegeben, wie durch diese 4 oder 5, je nachdem, wo man gerade ist, bedingt zugelassenen oder Emergency Use Authorized Impfstoffe.
Ja, definitiv. Ja, Rein, ich bin mal gespannt, was war so, wo ging es los am Freitag? Was war der erste?
Also der Titel der Sendung war ja so, war mir Gott helfe, dass das in diese Richtung tatsächlich so deutlich gehen würde von Anfang bis Ende. Zwischendrin gab es noch ein paar andere Themen. Das hätten wir so nicht gedacht, aber wir fingen an mit dem wahrscheinlich einigen schon bekannten Pastor aus einer evangelischen Freikirche in Riedlingen, Jakob Czarnke. Es gab immer wieder Predigten von ihm, die man im Netz sehen konnte. Und ich hatte mich die ganze Zeit gewundert, weil es gibt dann noch einen Pastor, ich glaube ein Österreicher, der klingt aber so, als würde er ursprünglich aus Deutsch kommen, ist auch ein Synchronsprecher, der hat auch schon längere Zeit so deutliche Worte gefunden. Aber da man sonst gar nichts hört von den Kirchen, von absolut keiner Kirche, außer dass der Papst sagt, ihr müsst euch impfen lassen und wir brauchen jetzt bald eine Weltregierung unter der UNO, da kommt er dann auch noch drauf. Darum war der für mich so interessant. Also haben wir gesagt, den sollten wir uns mal anhören. Jakob Czarnke war dann bei uns. Er war von Anfang an, sagt er, misstrauisch. Aber wohl deshalb, weil er eben schon vor Corona einigen Dingen nicht mehr misstraut hat. Er sagt, er war misstrauisch, weil erstens es kam aus China und zweitens es war über Nacht so. Vorher war alles harmlos und alles gut und man braucht auch keine Maßnahmen. Und über Nacht sollte das plötzlich zu einem lebensgefährlichen Virus werden. Das hat ihn misstrauisch gemacht und zwar auch deshalb, weil er schon mal vorher, nämlich bei der Schweinegrippe, gemeint hat, da muss man skeptisch sein gegenüber den Impfungen. Da ist er dann auch, ist er bestätigt worden in seiner Skepsis, weil es sind eben 1300 Menschen damals infolge der Impfungen, der sogenannten Impfungen, auch da wissen wir ja nicht, was da wirklich passiert ist, infolge der sogenannten Impfungen schwer beschädigt worden. 1300, jedenfalls überwiegend aus Skandinavien stammende Kinder, sind inzwischen wegen Narkolepsie dauerhaft schwerbehindert. Ab Sommer 2015, glaube ich, hat er sich öffentlich begonnen zu äußern. Deswegen haben sie ihn dann auch rechts, rechts, Nazi, Nazi einsortiert. Und zwar hat er damals, als die Grenzöffnung, veranlasst durch Frau Merkel, die Grenzöffnung gegenüber den Migranten stattfand, vor den Gefahren einer Islamisierung gewarnt. Ab Sommer 2015 sah er, dass vorsichtige Kritiker, das sind ja nicht Leute in der Gegend rumgerannt und haben gesagt, alle Ausländer raus oder so, sondern dass vorsichtige Kritiker, die also wie er auf die Gefahren einer möglichen Islamisierung aufmerksam gemacht haben, öffentlich fertig gemacht wurden, damals schon. Es ist natürlich jetzt nochmal potenziert worden im Zusammenhang anderer Meinungen bei Corona, aber damals ist ihm schon aufgefallen. In seiner Gemeinde, die sagt er, ist sehr homogen. Die sind alle im Wesentlichen auf dem gleichen Kenntnisstand. Diese Gemeinde wächst immer weiter. Seit Mai 2020, seit also Gottesdienste wieder erlaubt sind, bekommt diese Gemeinde immer mehr Mitglieder. Er geht in seinen Predigten auf die Medizin ein, er geht auf die Masken, aber natürlich auch auf die Impfung ein, auch auf die Polithampelmänner, so wie er sie genannt hat. Die dahinterstehenden Hierarchien, die sieht er sich auch an. Und aus seiner Sicht sind das satanistisch gesteuerte Leute. Er sagt, so böse kann kein normaler Mensch sein. Da muss mehr dahinter stecken. Diese absolute Niederträchtigkeit, das hat was Satanisches so. Seine Gemeinde, wie gesagt, die Gemeindemitglieder hatten diese Erkenntnisse längst. Die sind aber dankbar für diese Gemeinde. Wir wissen alle, dass gerade im Zuge von Corona, gerade mit den Lockdowns, eine starke Isolierung einzelner, ohnehin Alleinlebender stattgefunden hat. In so einer Gemeinde hat man dann plötzlich Ansprechpartner und ist dann eben nicht mehr alleine. Diese Funktion sollten eigentlich alle christlichen und überhaupt kirchlichen Gemeinden erfüllen, ist aber ja nicht der Fall gewesen. Er sagt, die normalen christlichen Gemeinden sind völlig verblendet, haben hierarchische Machtstrukturen und irgendwann später hat er das noch gesagt, haben sich zu sehr den weltlichen Mächten angedient. Viviane hat dann gefragt, ja, was ist denn mit der Solidarität? Ja, ist zum Opfer gefallen, grundsätzlich, da spricht er natürlich nicht über seine Gemeinde, da ist es anders, aber ist zum Opfer gefallen, der Tatsache, dass die christlichen Kreise sich an die weltlichen Mächte angeschlossen haben und im vorauseilenden Gehorsam im Rahmen der Covid-Krise in Anführungsstrichen auch schon Kirchenschließungen durchgezogen haben, obwohl das gar nicht notwendig gewesen wäre. Wolfgang hat darauf hingewiesen, dass Kirchen ja auch Unternehmen sind. Die sind ja auch unterwegs, beispielsweise beim Betrieb von Krankenhäusern. Es gibt eine ganze große Menge an kirchlichen Krankenhäusern. Herr Czarnecke hat auf den Papst bezogen, weil wir haben ja eigentlich die gesamten Kirchen angesprochen, auf den Papst bezogen von einer evidenten Verflechtung des Papstes mit der Hochfinanz, mit den Rothschilds gesprochen. Das sei doch alles ziemlich offensichtlich. Aber da gibt es noch was anderes, viel Böseres dahinter. Franziskus, also der Papst, hat aus seiner Sicht ganz klar antichristliche Züge. Ja, es ist sowas wie eine Endzeit angebrochen, sagt er. Die neigt sich jetzt möglicherweise dem Ende zu. Er ist da sehr wenig hoffnungsfroh gewesen, Viviane und ich haben unser Bestes getan, um zu sagen, ey, ganz so nihilistisch kann es doch nicht sein. Also Gott wird doch nicht die Menschen sozusagen sich selbst überlassen, wenn sie am meisten Hilfe brauchen. Aber er sagte schon, die Menschen können hier wohl nur noch wenig machen, dass wir müssen jetzt darauf warten, dass dass hier von Gott oder Jesus Hilfe kommt. Das sehen wir anders, haben ihn auch ein bisschen deutlicher darauf angesprochen. Viviane sagte, nee, dieser Totalitarismus ist ja auf Zerstörung angelegt, mit dem wir es hier zu tun haben. Wenn wir jetzt mal nur das Weltliche ansehen, was sichtbar ist, der ist ja ohnehin auf Selbstzerstörung angelegt. Das hat uns der Professor Desmet aus Belgien erklärt. Hier müsste doch irgendwo was mit Trost spenden gehen, sagte Wolfgang. Ja, er würde ja gerne Trost spenden, aber die äußeren weltlichen Umstände helfen uns da im Moment leider nicht weiter, sagt er. Wir sehen das anders. Wir meinen, dass in der Krise, so hat es Viviane formuliert, natürlich auch eine Chance liegt. Das ist ein kathartischer Prozess, den wir hier gerade durchmachen. Das macht doch gerade den Menschen aus, hat sie gesagt. Dem kann ich auch nur zustimmen, dass wir dadurch, dass wir kämpfen, am Ende hoffentlich dann eine neue, bessere und lebenswertere menschliche Gesellschaft haben werden. Eine Wende zum Guten sollte eigentlich möglich sein. Wir sollten ja nicht bloß den Nihilismus sehen. Aber Herr Czarnka hat nochmal auf die christliche Prophetie hingewiesen. Der Mensch könne da nicht mehr ganz so viel reißen. Wie gesagt, wir sehen das anders. Wir sind da, Viviane ist ja auch christlich geprägt, wir sehen das etwas positiver. Viviane sagte, vielleicht ziehen wir ja mit den Himmelskräften an einem Strang. Dieser faktische Impfzwang und diese Rücksichtslosigkeit, da können wir nicht einfach stehen bleiben und warten, bis dann irgendwo aus göttlicher Sphäre Hilfe kommt. Ich glaube auch nicht, dass er das so gemeint hat. Er sagt ja, ich mache ja auch weiter, ich mache ja auch meine Predigten und so. Wir scheinen im Gegensatz zu ihm mehr der Auffassung zu sein, dass durch menschliche Aktivität, durch den Willen und das Handeln für bessere Lebensbedingungen, für eine menschlichere Welt, dass wir selber auch schon mächtig was dazu beitragen können. Ja, er sagt, hier geht es nicht um Dummheit und Unvermögen, sondern hier geht es um etwas abgrundtief Böses. Gut, da sind wir wieder einer Meinung, aber anders als er glauben wir, dass man auch mit menschlicher Aktivität eine Menge noch reißen kann und auch muss. Wie
Also
gesagt, vielleicht haben wir ihn auch falsch verstanden. Ich glaube nicht,
ja.
dass er gemeint hat, wir müssten gar nichts machen.
Also ich persönlich sehe es auch so, einfach nichts machen ist für mich gar kein Thema, weil gehen wir mal davon aus, es wird einen Wandel geben. Wir wissen einfach nicht wann, aber es
Ja.
wird kommen. Und wenn der Wandel kommt, sind wir Menschen gefragt, ein besseres System aufzubauen. Und da können wir wahrscheinlich nicht hoffen, dass wir dann plötzlich. Ja, vielleicht gibt es das, aber den Segen von oben bekommen und dann sind alle Menschen plötzlich gut. Daran glaube ich jetzt weniger. Das liegt dann an uns, neue Systeme zu schaffen. Und das haben wir schon ein paar Mal besprochen, dass wir alles, wirklich alles ändern müssen. Da gibt es nicht viel, wo wirklich stimmig ist in dem jetzigen System. Und da wird viel Arbeit auf uns zukommen und auch auf die nächsten Generationen.
Das sehe ich ganz genauso. Wir werden alles neu schaffen müssen, from scratch sozusagen. Aber es gibt ja schon einiges, was vorhanden ist, was nur eben ignoriert wird. Beispielsweise im Rahmen der Bildung haben wir heute mit jemandem gesprochen, der demnächst im Ausschuss ein bisschen was dazu sagen wird. Da läuft schon was. Und auch was die Gesundheit angeht, da sind auch schon parallele Strukturen mitten im Aufbau begriffen. Nicht nur bei uns, auch in den USA. Ja, also vielleicht habe ich das jetzt auch ein bisschen falsch dargestellt, aber es kam ein bisschen zu negativ, muss ich sagen, rüber für meinen Geschmack und für Vivianes Geschmack. Aber vielleicht haben wir einfach nur die grundsätzliche Botschaft nicht wirklich
Okay.
verstanden. Ja, danach kam live on stage sozusagen, die waren nicht nur zugeschaltet wie Herr Czarnka, sondern die waren bei uns im Studio. Gerd Kauschardt und Sabine Fischer, das sind Aktivisten der Freien Linken. Die Sabine Fischer hat ihren Job im Kontext von Corona an den Nagel gehängt. Sie haben Corona aus der Perspektive einer linksorientierten Vermögens- und Machtverteilungskritik sich angeguckt. Insbesondere haben sie sich die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich und den fortschreitenden Abbau der Bürgerrechte angesehen. Also, dass das eine zentrale Rolle spielt, die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich, und zwar schon seit Jahrzehnten, muss man sagen, das wird inzwischen allen Leuten klar, dass das auch im Zusammenhang von Corona eine zentrale Rolle spielt, weil immer offensichtlicher wird, dass gezielt Vermögen bei den unteren und mittleren Schichten in Anführungsstrichen abgegriffen und nach ganz oben verschoben wird. All das wissen wir inzwischen, muss man nur unterschiedlich einordnen. Auch der noch später zu Wort gekommene ehemalige oder suspendierte Brigadegeneral aus Österreich hat das so gesehen. Sie sagen, seltsam sei, dass praktisch dieselben Leute, die sich schon aus der Friedensbewegung der 80er kennen, hier wieder zusammengekommen sind und dass ausgerechnet diese Leute, ich habe das ja auch gesehen, da einiges wirkte wie hippiemäßig, ne? Man erinnert sich so dunkel, dass ausgerechnet diese Leute nun mit rechts, rechts, Nazi, Nazi geframed werden, das passt überhaupt nicht mehr zusammen. Die Corona-Kritiker sind hier wahrscheinlich oder sollen hier der Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse durch eine Diktatur des Kapitals der Konzerne zum Opfer fallen. Nicht nur die Corona-Kritiker, sondern alle. Ja, der eigentlich mal, ja, wie soll man sagen, als menschenfreundlich empfundene sogenannte Gulasch-Kapitalismus der 70er Jahre ist weg, den gibt es nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch Neoliberalismus. Dieser Neoliberalismus begann aber schon mit dem Fall der Mauer, sagen die, schon als da sozusagen die DDR, die ehemalige DDR, ja, im Wege einer feindlichen Übernahme genau den gleichen Kräften zum Opfer fiel wie jetzt praktisch alles, was wir sehen können. Da war klar, dass der Kapitalismus, also wir sprechen hier mit freien Linken wohlgemerkt, ne, dass der Kapitalismus nichts Positives mehr hat. Die Stimmung, die in der Bevölkerung herrscht, das hat mich ein bisschen überrascht, aber das halte ich für durchaus möglich, ist gegen solche Umgestaltungsversuche. 70% der Bevölkerung finden, wenn du die beiden Begriffe Sozialismus und Kapitalismus gegeneinander stellst, die finden den Begriff Sozialismus positiver als Kapitalismus. Das ist ein Wort. Das ist ein Wort. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das so ist. Denn das, was wir jetzt sehen, ist Raubtierkapitalismus in bösester Form. Er ist ja schon früher mal angesprochen und kritisiert worden, aber das hier ist Raubtier im wirklich bösesten Sinne, wobei kein Tier so bösartig sein würde. Ja, ja, diese Stimmung, diese Antistimmung gegen diese Umgestaltung ist, warte mal, versucht gerade, achso, Ulrike versucht mich gerade anzurufen, diese Stimmung ist von der Politik nie aufgenommen worden. Denn wäre sie aufgenommen worden, also Sozialismus wird positiver als positiver gesehen von 70% der Bevölkerung als Kapitalismus, dann hätte es ja irgendwann mal ein Linksbündnis in der deutschen Politik und auch anderswo geben müssen. Ist aber nie zustande gekommen. Sie führen das darauf zurück, dass immer in jeder der in Frage kommenden Parteien, die SPD, die Linken, die Grünen, bestimmte Strömungen unterwegs waren, die das verhindert haben. Meine auf der Hand liegende Frage war, meint ihr nicht, dass da gezielt eingegriffen wird, dass dieselben Leute, die jetzt Marionetten benutzen, auch damals schon Marionetten benutzt hat, um diese Parteien und ihre Bündnisversuche zu unterwandern? Ich glaube, das wollten sie nicht so gerne hören. Sie meinten eher, das sei eine zufällige Entwicklung. Das glaube ich überhaupt nicht. Im Moment hätten wir es mit Erpressungsmethoden zu tun, entweder Impfung oder Job weg. Also das ist das, was das böse Gesicht des Kapitalismus zeigt. Wir haben eine kapitalistische Diktatur, gibt keinen Humanismus mehr. Wir müssten schnell was tun. Darüber sind wir uns jetzt wieder einig. Wir müssten schnell was tun. Wir tun ja auch alle was, und zwar so viel, wie wir können. Ich habe nochmal gefragt, was steckt hinter der Verhinderung dieses linken Bündnisses. Was steckt dahinter, dass solche Strömungen in der Politik nicht aufgenommen werden? Ja, Kohle überwiegend. Jeder hat sich an den Trögen bedient. Das hören wir nachher nochmal. Kohle kam auch zu den Grünen. Sind da Leute installiert worden, habe ich nochmal gefragt. Baerbock zum Beispiel bei den Grünen, die kommt ja nun, wie wir alle wissen, aus diesem Young Global Leaders Programm. Ja, so richtig sicher waren sie sich da nicht. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es so ist. 30 Jahre Neoliberalismus jedenfalls haben wir inzwischen erlebt. Das begann mit dem Ausverkauf der DDR. Die Freien Linken empfinden sich inzwischen, weil das Ganze immer wieder gescheitert ist, dieses Bündnis von linken Parteien, inzwischen als Sammelbecken für die Linken aus den ehemals linken Parteien. Sie sehen die nicht mehr als linke Parteien, SPD, Grüne und Linke. Schröder, Fischer, das war ja so eine Art linken Bündnis, sagen die, waren, ich habe das nicht nachgeprüft, weiß nicht, ob das stimmt, waren ein halbes Jahr vor dem Jugoslawienkrieg in den USA und seien da sozusagen eingenordet worden. Ich habe dann gefragt, naja, aber beim Irakkrieg haben sie nicht mehr mitgemacht. Also was ist da passiert? Ja, wissen wir nicht so genau. Einig sind wir uns wieder an der Stelle, wo Sie beide sagen, in der Politik werden häufig oder so gut wie ausschließlich nur noch irgendwelche leeren Worthülsen benutzt. Also Solidarität, Frieden, soziale Gerechtigkeit. Die Wörter werden benutzt, die haben aber keine Bedeutung mehr. Ja. Zumindest steht dahinter nichts mehr bei denjenigen, die diese Wörter einsetzen. Es werden hier nur noch Kommunikationsstrategien in diesen ehemals linken Parteien und Karrieren verfolgt. Karl Lauterbach ist da als Beispiel genannt worden. Aufrechte Ausnahmen gibt es nur noch im Einzelfall. Sie haben Wagenknecht, Lafontaine und Wolfgang Bodak genannt. Es seien nur noch einzelne. Die Antifa, von der wollten wir auch wissen, was ist denn das für eine Truppe, sagen die, ja, das ist wahrscheinlich gar nicht die richtige Antifa, sondern Antifa ist ein Label, sagen sie, was jeder benutzen kann. Die Frage muss man stellen, wo kommt das Geld für diese Leute her? Nein, da gibt es ja schon etliche Verdachtsmomente, auch bis hin zum Verfassungsschutz, der sich dieser Leute bedient. Das haben nicht die gesagt, das sage ich jetzt. Ja.
Aber ich sehe etwas Positives, wenn da der Schwab nichts Besseres hat, als das Nachwuchstalent Baerbock zu fördern, was soll ich dazu sagen?
Das sehe ich auch so. Also das scheint deren Hauptproblem zu sein, Personalprobleme. Die haben immer nur Pappnasen, die sie nach vorne schieben können. Pappnasen mit, haben wir ja oft schon gesagt, mit entweder gefakter oder gar nicht vorhandener Biografie. Leute, die vielleicht über einige rhetorische Fähigkeiten, aber über sonst gar nichts verfügen. Ja? Die berühmte Völkerrechtlerin Frau Baerbock, die mal irgendwann ein Semester Völkerrecht gehört hat, oder der berühmte Epidemiologe Lauterbach, ja, der irgendwann mal ein Semester Epidemiologie im Rahmen seines Studiums in Harvard.
Seine Ex-Frau hat ja ganz klar gesagt, er ist keiner. Also das ist, ja, aber übrigens wegen der Finanzgeschichte, was man nicht vergessen darf, wir sind ja momentan so weit, dass wir eine indirekte oder auch indirekte Enteignung erfahren auf der ganzen Welt. Also mit dieser Inflation, die jetzt kommt, das kann man natürlich auch als Enteignung sehen, weil das wird heftig. Das mit den Strompreisen habe ich auch gehört, da seien ja innerhalb von Wochen sei die Strompreise in der Börse, das wusste ich auch nicht, wo du jetzt definieren musst, was du nächstes Jahr ausgeben magst für deine entsprechende Energieumsatz, sei innerhalb von Wochen auf 450% gestiegen und dann weißt, was das heißt für nächstes Jahr. Wenn sich das in den nächsten Wochen nicht korrigiert, dann ist das ein absolutes Desaster und das wird überwälzt im Konsument. Und dann alle spätestens im nächsten Jahr wird das extrem werden. Abgesehen davon haben wir schon eine starke Inflation. Ich glaube, in Deutschland über 4%, seit 30 Jahren nicht mehr so hoch gewesen. Und die Leute haben immer noch das Gefühl, alles ist gut, aber die Börse ist immer noch auf Rekord. Also weißt du, das ist ja alles unglaublich.
Ja, das sagt ja alles. Ne? Die Bevölkerung, die Normalbevölkerung geht in die Knie und die Börsen, wo ohnehin nur Spekulanten unterwegs sind und die Konzerne gehandelt werden, die börsennotierten Unternehmen sind ja ganz überwiegend Konzerne, da boomt es. Das sagt alles. Ja, das wird, ich wünschte, Dirk Müller, den würden wir auch gerne mal anhören, ich wünschte, Dirk Müller würde sich da mehr Gehör verschaffen können, denn der kann diese Zusammenhänge ganz genau erklären. Ich habe gerade wieder so ein Video von ihm gesehen. Es kursieren jetzt auch Videos von darüber, wie hier gezielt die Lieferengpässe kreiert werden und damit die Preise in die Höhe getrieben werden. Ich weiß aber nicht, ob die echt sind. Ich habe ein Video gesehen heute von irgendeinem, ich meine, das war ein amerikanischer Mann auf einem Schiff, das gerade irgendwo aus Kalifornien auslief, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann hat er gesagt, guck mal hier, das habe ich noch nie erlebt. Ganz viele Schiffe liegen quasi auf Rede da draußen, kommen nicht rein. Warum nicht? Weil man die Preise in die Höhe treiben will. Ob das Video echt ist, weiß ich nicht. Aber solche Sachen gibt es sehr viele im Moment. Vielleicht wird auch einfach nur Panik gemacht. Achtung, drohender Blackout, Lieferkettenzusammenbruch. Eins ist jedenfalls klar, die Preise steigen. Das siehst du an den Benzinpreisen, das siehst du an allem. Und das wird zuallererst die Leute reißen, die einfach ohnehin schon finanziell unter Druck stehen.
Ja, definitiv. Und sogar bei uns hier in Tansania, in Zanzibar, habe ich schon Preisänderungen gesehen, was man jetzt nicht als erstes erwartet hat, aber das ist definitiv so. Auch der Benzinpreis ist schon ziemlich 15% hier gestiegen. Das ist auch nicht ganz wenig.
Ja, das ist böse.
Ja.
Mal sehen, wie es weitergeht. Mal sehen, ob die auch da vielleicht den Fehler machen, die Dinge zu überreißen. Plötzlich bricht alles zusammen. Auch der Benzinpreis ist ja schon mal zusammengebrochen. Ne? Schauen wir mal. Ja, als nächstes kommt die Hürde, die ich eigentlich gar nicht nehmen will. Das ist Rainer Held, der anonyme Naturwissenschaftler.
Dein Lieblingsthema kommt jetzt.
mit Statistiken und Grafiken und so und ganz vielen Zahlen, die in 0, nichts durch den Raum schwirren.
Ich kann ja dich ein bisschen unterstützen.
Okay, musst du machen. Also das überfordert mich immer. Er hat sich um eine kurze Aufarbeitung bemüht, die ist allerdings auch wieder sehr lang geworden. Da geht es um Myokarditis und Perikarditis, die beiden häufigsten Nebenfolgen der sogenannten neuen Impfstoffe. Die hat er sich angeguckt und hat da unter anderem erklärt, dass es erhebliche Meldeverzüge gibt bei den Nebenwirkungen. Hm. Beispiel Schweden, da gibt es wohl 80.044 sogenannte Impfnebenwirkungen. Bei der EMA, also der Europäischen Medizinagentur, sind bis heute aber nur 15.461 Fälle gemeldet worden. Das heißt, 417,7% fehlen noch. seltsam ist auch, dass es in Dänemark 1,35% Nebenwirkungen gibt oder gemeldet worden sind, in Finnland aber nur 0,11. Da sagt er, das kann eigentlich nicht sein, da stimmt irgendwas nicht. Die Dunkelziffer, die für die nicht gemeldeten Nebenwirkungen in Deutschland bestehen, die sagt er, die wird berechnet mit 527.271 Fällen. Das ist schon ziemlich erschreckend. Dann hat er sich wieder mit eurem Land, mit der Schweiz beschäftigt. Swissmedic hat da wohl immer ganz vernünftige Informationen. Vom 24.09. hat 7.771 grundlegende Impfschäden gemeldet. Das sind 3,83 mal mehr als alle Impfungen von 2011 bis 2019 zusammen. Da gab es nämlich nur 1.975 solcher gefährlichen oder grundlegenden Impfschäden. Die Probleme betreffen insbesondere jetzt die jungen Altersgruppen zwischen 18 und 44. Und ich habe hier mir ein paar falsche Zahlen aufgeschrieben, deswegen gehe ich da mal schnell drüber weg. Das Risiko für eine Covid-Erkrankung bei Jüngeren existiert es praktisch gar nicht, sondern es existiert, wie wir jetzt öfter schon gehört haben, für die über 80-Jährigen. Am größten wohl so ab 85 Jahre. Dann hat er sich wiederum in der Schweiz die Hospitalisierung mit Atemwegserkrankungen angeguckt, um dann am Ende den Schluss zu ziehen. Das, was wir hier sehen können, ist, dass Covid-19 sich einfach eingliedert in die üblichen Atemwegserkrankungen. Da gibt es keine Ausreißer, die man jetzt plötzlich Covid zuschreiben könnte, sondern diese Hospitalisierungen sind mit akuter Bronchitis zum Beispiel von 2015 bis 2019 nicht anders gewesen als die von heute, sodass er nicht erkennen kann, dass sich Covid-19 hier in irgendeiner besonderen Weise ausgewirkt hat.
Das war diese Folie, gell?
Ja, ich glaube, die ist es. Oh Mann, gut, dass du das auch hast.
Tja.
Dann sind wir nochmal auf die schon sehr oft angesprochene Unterscheidung zwischen der Relative Risk Reduction und der absoluten Risikoreduktion und der relativen Risikoreduktion eingegangen. Die Hersteller arbeiten ja bei ihrer Behauptung, es gäbe hier 95% Wirksamkeit. Da arbeiten die ja, die arbeiten nur mit der relativen Risikoreduktion und dabei kommt dann gar nicht so richtig zum Tragen, dass wenn du einen Menschen schützen willst, du, ich weiß nicht, waren das 142 Leute vorher impfen musst, das heißt 142 Leute auch dem Risiko dieser Impfnebenfolgen aussetzen musst.
Das ist diese Folie, wo du jetzt siehst. Das ist ja das, was
Ja.
er so gut erklärt hat.
Ja, genau. Und da, wenn man dann genauer hinguckt, dann landet man bei einer, wenn man diese relative Risikoreduktion annimmt, dann landet man eben bei einer Wirksamkeit von unter 1%.
Nein, das ist die absolute. Also die Relative ist bei 94 und die
Entschuldigung, die absolute, genau.
absolut. Das seht ihr jetzt und das ist sehr wichtig, weil jetzt viele Leute zuschauen. Schaut euch bitte diese Folie genau an, weil es ist auch ein gutes Argument, weil bei uns die Pharmakonzerne sagen immer 90 bis 95% Wirksamkeit. Das ist die relative Wirksamkeit, die immer angegeben wird. Nimmt man aber die absolute Wirksamkeit, und ich denke, da sind wir uns alle einig, das ist das, was zählt, sind wir eben noch bei diesen 0,793%. Und das wollen die meisten Menschen eben nicht verstehen. Und ich glaube, auf dieser Folie kann man das sehr gut nachvollziehen.
Ja, grundsätzlich scheint im Moment die Gefahr von Nebenwirkungen sich zu konzentrieren auf den Impfstoff, in Anführungsstrichen Impfstoff von Moderna. Aber wenn man sich die Todesfolgen anguckt, sagt er, dann sieht es bei den anderen nicht besser aus. Im Gegenteil, da gibt es sogar dreimal so viele. Die sehr hohe Rate von Hospitalisierung betrifft insbesondere Jüngere, nämlich die Altersgruppe von 12 bis 17 und 18 bis 64. Dabei betrifft es überwiegend Männer, haben wir ja schon oft gehört, Myokarditis, junge Männer, weniger bei Frauen. Da sind viele bleibenden Dysfunktionen und Schäden dabei, insbesondere des Herzens. Auch das, nee, das ist dann bei Frauen höher. Eine Schlagzeile hat er dann vermeldet aus der Bild-Zeitung: Kommt jetzt ein Impfstopp für die unter 30-Jährigen wie in Schweden, Finnland und Dänemark? Ja, weiß man nicht, ob man sich dazu durchringen kann. Jedenfalls scheint so langsam auch in den Mainstream-Medien durchzusickern, dass das Risiko von Herzmuskelentzündungen, also von Myokarditis bei jungen Männern weit unterschätzt worden ist.
Und das sieht man jetzt hier auch auf dieser Folie, da sagen viele, wir arbeiten nur mit absoluten Zahlen. Das stimmt nicht. Das ist in Relation gesetzt pro 1 Million verglichen mit 14 Jahren Grippenschutzimpfung. Also 14 Jahren Grippenschutzimpfung gab es 0,053 Fälle von Myokarditis. Und jetzt könnt ihr selber schauen, was es bis jetzt in diesen wenigen Monaten da gegeben hat. Tja. Ich glaube, das
Ja,
sagt
alles
ein
kaum
Bild
zu
mehr als
glauben.
1000 Worte.
Ja, und nochmal hat er dann erzählt, obwohl Moderna jetzt möglicherweise auch im Wettbewerb, der ja innerhalb dieser und unter diesen verschiedenen Impfstoffherstellern existiert, obwohl Moderna jetzt im Wettbewerb unter Verdacht steht, sind die Probleme bei den anderen nicht geringer, sondern da gibt es dreimal so viele Tote nach Impfung. Ob das nun kausal ist oder nicht, wissen wir nicht, aber dreimal so viele Tote nach Impfung wie bei Moderna. Also gefährlich ist alles, wenn wir uns das ansehen. Da gibt es sicherlich, er wollte noch uns viel mehr erzählen. Und wenn wir das langsamer machen würden, das müssen wir vielleicht nochmal besprechen, dann wäre das auch möglich. Aber so rauscht das an einigen von uns vorbei, an mir jedenfalls, rauscht das weitgehend vorbei. Das muss langsamer laufen, dann geht es vielleicht. Wir haben danach Herrn Johann Geiswinkler gehört, der als Privatmann bei uns war. Ein ehemaliger Brigade- oder suspendierter Brigadegeneral des österreichischen Bundesheeres, der ist suspendiert worden, weil er im Rahmen eines Interviews zur Toleranz aufgerufen hat, auch gegenüber den Nicht-Geimpften, allerdings auch die Presse wegen ihrer einseitigen Berichterstattung angegriffen hat. Merkwürdig, nicht, dass man wegen sowas suspendiert werden kann.
Komisch.
Der Mann hat eine gute Intuition und deswegen hat er sich wahrscheinlich anders als mancher andere schon sehr frühzeitig Gedanken gemacht über das, was hier wirklich abgeht und versucht zu errätseln, was hier los ist. Er ist im Zweitberuf Bergführer. Ja, da brauchst du wahrscheinlich eine gute Intuition. Er hat gleich zu Anfang gesagt, er sieht hier die Gefahr eines Bürgerkriegs heraufziehen. Die Gefahr eines Bürgerkriegs heraufziehen und da hat er 11 verschiedene Elemente ausgemacht, die in der Zusammenwirkung erst tatsächlich diese Gefahr real werden lassen. Einmal geht die Wirtschaft immer weiter den Bach runter. Immer mehr Unternehmer, die er kennt, geben einfach auf, weil sie es einfach nicht mehr aushalten können. Zweitens, es gibt ein böses soziales Ungleichgewicht, das steigt seit vielen Jahren. Das ist die vorhin schon von den beiden Menschen aus dem Bündnis der Freien Linken angesprochene Schere, die da immer weiter auseinanderklafft. Die Bruchlinien, die es immer schon gegeben hat, die sind jetzt zu ganzen Gräben geworden. Dann der nächste Punkt ist die gescheiterte Integrationsstrategie bei betreffend die Migranten. Das geht schon seit 3 Generationen so, nach seiner Einschätzung. Dann haben wir als nächsten Punkt auch noch Klimaveränderung, starke Naturkatastrophen, die allerdings nur für den Menschen Katastrophen sind. Die werden, das hat er so nicht ausgeführt, aber davon gehe ich aus, dass er es so gemeint hat, die werden jetzt immer weiter in den Vordergrund gedrängt und sorgen natürlich auch für weitere Unruhe. Du hast es vorhin auch angesprochen, dass man da. Und ich glaube, ich schätze ihn so ein, dass man auch da misstrauisch sein muss und genau hingucken muss. Ist das wirklich so? Was ist das mit dem Global Warming und so? Dann das Gewaltmonopol des Staates wird immer weiter privatisiert. Immer mehr in Anführungsstrichen Söldner werden herangezogen. Immer mehr Bürger bewaffnen sich, sagt er, in Österreich. Ich fürchte, das ist bei uns nicht viel anders. In den USA habe ich ja noch miterlebt letztes Jahr, wie da plötzlich die Waffenkäufer in die Höhe schossen. Das hat es noch nie gegeben. Rechtsfreie Räume beim Bekämpfen des sogenannten Terrorismus, des sogenannten, so hat er es bezeichnet, gibt es, weil jetzt schon im Vorfeld der Tat manches zu Straftaten gemacht wird. Dann haben wir eine Shifting Baseline, dass die Aggression und der Unmut steigt bei bestimmten, insbesondere jüngeren Generationen, nicht. Weil wie in Biafra man ein paar Wochen lang nichts zu essen bekommt, sondern weil man 3 Tage kein Handyempfang hat. Das führt auch zu Unruhen und zu Aggressionen. Wir haben einen Wissenstransfer für Gewalt über die Medien. Jeder kann sich alles kaufen, was er, also ich nehme an, es ist ein bisschen übertrieben, aber vielleicht nicht viel, was man so braucht, um beispielsweise ein Kraftwerk auszuschalten. Wir haben einen riesigen Vertrauensverlust, was den Staat angeht. Die Menschen vertrauen dem Staat nicht mehr. Und all das muss man sehen, sagte, das interagiert. Und auf Grundlage dieser 11 Punkte, ich weiß nicht, ob ich jetzt alle 11 genannt habe, sieht er die große Gefahr eines Bürgerkrieges. Ich habe ihn dann gefragt, ist das denn alles Zufall? Oder gehen Sie davon aus, dass das gesteuert ist, dass hier gezielt für eine Destabilisierung gesorgt wird, wovon ich überzeugt bin? Und dann sagt er, ja, er wüsste es nicht so genau, aber er glaubt, dass sehr vieles jedenfalls gesteuert ist. Die funktionierenden Kleingemeinschaften werden immer weiter zerstört, Familien, Kommunen. Die Veränderung der Wahrnehmung, das ist wahrscheinlich das Mitentscheidende und neben dieser Veränderung der Wahrnehmung diese immer weiter auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich. Das ist das Entscheidende, was diese Bürgerkriegsgefahr aus seiner Sicht befördert. Wir müssen das alles besser verstehen und wir müssen dafür sorgen, dass andere es auch besser verstehen, indem wir den historischen Kontext, in dem wir uns jetzt hier mit diesem Corona-Kram befinden, herstellen. Habe ich ja vorhin schon angesprochen. Dann werden die Leute auch begreifen, dass wir nicht erst jetzt angelogen werden, sondern dass wir schon von den Mainstream-Medien und der Politik offenbar seit sehr langer Zeit mit falschen Tatsachenbehauptungen überhäuft werden. Gewalt sollte unter allen Umständen vermieden werden, haben wir beide, Viviane und ich, darauf hingewiesen, er auch. Er sagte, ja klar, müssen wir das, aber dennoch besteht hier eben die Gefahr eines Bürgerkrieges, weil sich auch die Sprache verändert hat. Er berichtet davon, dass am Stammtisch Leute sagen, ja, die gehören in Lager, also da meinen sie wohl eher die Ungeimpften oder gar, die gehören erschossen. Tja, die Gefahr ist, wenn Viviane sagt, ja, also das hätte sie so nicht wahrgenommen. Im Übrigen muss man aufpassen, dass solche kolportierten Sprüche, dass sie auch wirklich authentisch sind. Das kann ja auch sein, dass die Gegenseite das benutzt, damit hier wir als die Kritiker als gewaltbereit erscheinen. Die Gefahr besteht natürlich immer, wenn du solche Worte erstmal hast, dass irgendwann den Worten auch Taten folgen. Woher kommt diese Gewalt? Schwer zu sagen, aber Viviane ist der Meinung, dass vieles von dem, was wir hören, an gewalttätigen Sachen ja inszeniert ist, beziehungsweise nicht authentisch ist. Ja, das Zusammenwirken dieser 11 Punkte hat er nochmal wiederholt, das ist das eigentliche Problem. Das sorgt für diese ja pulverfassartige Stimmung, aus der möglicherweise sowas wie ein Bürgerkrieg entstehen kann. Aber der wichtigste Punkt ist der zweite von ihm genannte, nämlich dieses soziale Ungleichgewicht. Er hat noch eine Anmerkung zum Militär gemacht. Die Streitkräfte der EU haben die gesamte Globalisierung mitgemacht. Dadurch sind dem Militär auch viele Fähigkeiten genommen worden. Es fehlt jetzt zum Beispiel die Autarkie in der Kaserne. Früher war es so, ich bin ja auch mal Soldat gewesen, bevor ich dann verweigert habe, als ich gedacht habe, oh mein Gott, so viel Wahnsinn erträgst du nicht. Früher war es so, dass die Kasernen sich selbst wirklich weitestgehend versorgen konnten. Die hatten ihre eigenen Tankstellen und so weiter. Das ist jetzt alles ins Private verlagert worden. Zu kurz hat er sich auch kurz geäußert. Er sagt, das ist noch nicht das Ende. Da ist noch was am Laufen. Der scheint ja von der Seitenlinie immer noch eingreifen zu wollen, aber es laufen die Ermittlungen. Und da hat Herr Geiswinkler gesagt, da hat er volles Vertrauen in die österreichische Justiz. Ich habe das ja auch schon ein paar Mal gesagt, die österreichische Justiz scheint doch wesentlich besser drauf zu sein als die deutsche beispielsweise.
Rainer, das muss ich jetzt nur reinhaken. Das braucht nicht so viel besser zu sein.
Ja, da ist was dran. Da ist was dran. Da ist was dran. Die Katastrophe, die wir hier sehen, die ist ja kaum noch zu toppen. Ne? Er sagt auch, in Österreich gibt es eigentlich gar keine Regierungskrise, sondern das ist ganz anders. Das ist viel größer. Das ist eine ganze Politikkrise, mit der da gekämpft werden muss. Die etablierten Parteien haben sich alle, auch die Grünen, haben wir vorher auch schon mal gehört, an den Trögen bedient. Das haben auch die beiden Leute von den Freien Linken ja betont. Also über Geld kannst du schon eine ganze Menge kaputt kriegen. Auch sehr viele Prinzipien kann man damit wahrscheinlich wegkaufen. Viviane hat dann noch erläutert, dass in Bulgarien und Rumänien sich ja sehr viel tut, dass da die Bevölkerung ganz anders drauf ist und möglicherweise auch die Abhängigkeit der Länder von der EU, von EU-Geldern, nicht der Länder, sondern der Regierung, die sich auf sowas einlassen, durchbrechen könnten. In Österreich, muss man ja auch sagen, hat es die neue Partei mit dem Kollegen Dr. Brunner aus dem Stand geschafft, in den Bundestag einzuziehen. Ich glaube, 6% oder sowas haben die gekriegt. Also da gibt es durchaus auch positive Entwicklungen, die dann auch möglicherweise der von Herrn Geiswinkler befürchteten bürgerkriegsartigen Szenario entgegenwirken können. Nach Herrn Geiswinkler wurde es noch ein bisschen spannender. Da haben wir die ehemalige stellvertretende Polizeipräsidentin von Rom, Dr. Sciliro, gehört. Interessante Frau, Vizequästorin von Rom, das ist sowas wie eine stellvertretende Polizeipräsidentin. Ein paar Tage vorher, bevor sie zu uns gekommen ist, suspendiert worden. 3 Wochen vorher hatte sie auf einer großen Bürgerdemonstration in Rom eine Rede gehalten über Demokratie. Und das hat den Vorgesetzten nicht so recht gefallen, weil über Demokratie zu reden ist in diesen Zeiten eben was ganz besonders Böses. Sie hat darauf gepocht, dass das rechtliche Fundament eingehalten werden muss in Italien. Denn im Moment kann ja da niemand mehr arbeiten, wenn er nicht mit dieser 3G-Regelung mitmacht. Das wiederum hat in Italien nicht gerade für einen Freudenschrei gesorgt, sondern zu landesweiten Protesten. Situation ist sehr angespannt, denn die fehlende Evidenz für all diese Maßnahmen, insbesondere für die sogenannten Impfungen, wird immer mehr Menschen klar. Sie sehen, dass insbesondere auch an den Nebenwirkungen, die sie eben nicht mehr unter den Teppich kehren lassen. Dieser Bürgerprotest, auf dem sie eine Rede gehalten hat, auch wegen dem Green Pass hat es den gegeben, war am 25.09. Sie ist aber schon vorher eine bekannte Persönlichkeit gewesen, weil sie sehr oft schon im Fernsehen aufgetreten ist als Repräsentantin der Polizei. Ihr Verleger war auch auf dieser Demonstration und hatte sie um ein Interview gebeten, sodass sie aus gleich mehreren Gründen da gesprochen hat. Ursprünglich sollte es eben nur ein Interview werden, aber sie hat dann eben zu mehr als 100.000 Menschen gesprochen auf dem Podium. Nicht, wohlgemerkt, nicht als Polizistin, sondern als ganz normale Bürgerin. Da hast du ja auch immer noch deine Bürgerrechte. Und sie hat sich dabei allerdings absolut gegen den Green Pass ausgesprochen. Das war eine enorm beachtete Rede. Und die Rechtswidrigkeit all dessen, was da passiert ist, hat sie wohl sehr, sehr deutlich dargelegt. Dass als Anwältin, sie ist eigentlich Anwältin, Juristin von der Ausbildung her, also der Doktortitel ist wohl, beziehungsweise ich glaube, in Italien ist es so, jeder, der sein Examen macht, ist Doktor. Ich bin mir nicht ganz sicher. In den USA ist es ja auch so, Juris Doctor. Sie ist aber jedenfalls Anwältin, sodass sie ohne weiteres, genauso wie ihr Vorredner, Herr Geiswinkler, noch einen anderen Job ausüben kann, selbst wenn der hier voll gecancelt wird. Wenn er nicht mehr Brigadegeneral ist, dann kann er immer noch Bergführer sein. Und wenn sie nicht mehr Vizepolizeichefin ist, dann kann sie immer noch Anwältin sein. Und sie sagt, sie würde das jederzeit wieder machen. Sie hat bei ihrer Rede keinerlei Rechtsbestimmungen verletzt, weder straf- noch disziplinarrechtlich gäbe es irgendwas. Sie sieht sich angegriffen, weil sie die Grundrechte in Anspruch genommen hat, auf die sie dann auch deutlich hingewiesen hat. Zwei Disziplinarverfahren sind in Gang gesetzt worden. Aber sie würde es jederzeit wieder machen, weil sie der Auffassung ist, das ist wichtig und das ist richtig. Und man darf sich diesem Ganzen nicht beugen. Alles, was hier passiert, ist verfassungswidrig. Das verletzt insbesondere den ersten Teil der italienischen Verfassung, mit der sich Italien dagegen wappnen wollte, dass es jemals wieder zu Faschismus kommt. Das ist ja eine deutliche Ansage, ne? Heißt also, dass dem Faschismus hier gerade der Weg bereitet wird. Hier werden alle grundrechtlichen Prinzipien der italienischen Verfassung verletzt. Nicht nur die Freizügigkeit, sondern auch das Grundrecht auf Arbeit, auch die europäische Charta, die EU-Verordnung, wonach keine Diskriminierung innerhalb der Staaten möglich ist, all das wird verletzt. Die empirischen Daten aus Israel insbesondere zeigen ja auch, und auch aus Italien, dass Geimpfte genauso infektiös sind, ja, vielleicht sogar infektiöser als Nicht-Geimpfte.
Israel, habe ich auch noch eine kurze Info. Ich habe hier jemanden, der aus Israel ist, der hat gute Connections. Da gibt es anscheinend so vier verschiedene Gesundheitskassen. Und bei einer Kasse hast du immerhin 48 Stunden Zeit, nach der Spritze die Nebenwirkung zu melden. Alles, was später ist, gilt nicht mehr als Nebenwirkung.
Das ist nicht zu fassen.
Und die versuchen die ein bisschen hinauszuzögern, dass die 48 Stunden vorbei sind, dass man das nicht mehr als Nebenwirkung erfassen muss. Es ist da unglaublich, was da abgeht. Das schüttelt
Ja,
auch
das
nur
ist
noch den Kopf.
genauso wie diese Definition, dass wenn du keine Symptome hast, dann giltst du als geimpft und wenn du
Ja.
welche hast, dann bist du eben nicht geimpft. Also es ist absurder geht es gar nicht mehr. Ja, die Mehrheit in den Krankenhaus liegenden Covid-Erkrankten, also mit Symptomen, auch in Italien, sind jetzt offenbar Ungeimpfte. So hat sie es jedenfalls beschrieben. Der Green Pass ist im Übrigen völlig unlogisch, macht keinen Sinn, dass man den haben muss, wenn man in bestimmte Veranstaltungen geht, aber nicht zum Beispiel, wenn man die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt. Europa ist mit diesem. Ach so, nee. Sie ist nicht nur suspendiert worden, man hat auch ihr Gehalt schon mal um die Hälfte reduziert. Das ist eine harte Nummer, ne? Das ist
Wow.
eine harte Nummer.
Wow.
Obwohl sie nie zur Gewalt aufgerufen hat, sie hat nicht mal zu Verstößen gegen die aus ihrer Sicht verfassungswidrigen Maßnahmen aufgerufen, auch nicht dazu, ohne den Green Pass irgendwo reinzumarschieren. Sie sagt, was passiert denn eigentlich, wenn die 10 Millionen, in Italien gibt es wohl immer noch 10 Millionen nicht geimpft, wenn die einfach zu Hause bleiben und sich diesem Green Pass entziehen, wenn sie auch als Konsumenten weitgehend ausfallen? Ein Vorgeschmack darauf findet man durch die Proteste der Hafenarbeiter in Triest und in Genua. Die blockieren jetzt gerade die Häfen. Die wollen so lange weitermachen, sie will so lange weitermachen, auch ohne Uniform, bis das Ganze beendet ist. Als Mitglied der Polizei oder außerhalb der Polizei, das ist ihr egal. Sie hat auch den Bekanntheitsgrad, um sich einigermaßen sicher fühlen zu können. Wie, habe ich gefragt, haben denn die Leute auf das reagiert, was sie da gemacht hat? Sie sagen, ja, viele sehen sie als Heldin, kriegt da schon massive Unterstützung, aber andere sehen sie eben auch als Terroristin. Insbesondere hat sie sehr viel Social-Media-Aufmerksamkeit. Bei Facebook ist das noch gewachsen, 50.000 auf Facebook und 50.000 auf ihrem Telegram-Kanal. Aber die Mainstream-Medien machen das, was sie eben mit allen machen, die nicht auf Regierungslinie sind, die also sich nicht gleichschalten lassen. Nazi, Nazi, rechts, rechts. Dass nur die Impfung hilft, das ist aus ihrer Sicht das Narrativ, was auf keinen Fall beschädigt werden darf. Die Bevölkerung soll und muss glauben, dass nur die Impfung hilft. Und jeder, der dagegen spricht, der ist eben rechts, rechts, Nazi, Nazi. Sie tritt absolut ein für Freiheit und Rechtsstaatlichkeit und sagt, das muss jeder wissen, diese Informationen darüber, dass es hier keine rechtliche Grundlage, abgesehen davon, dass es keine tatsächliche Grundlage gibt, das muss jeder wissen. Ich bin auch der Meinung, das Wichtigste ist die Information, die muss raus.
Weißt du, Rainer, was ich persönlich überhaupt nicht verstehen kann, wir haben ja grundsätzlich noch eine natürliche Immunität und das Ganze ist ja schon 18 Monate. Und da haben Sie ja gesagt, bis zu 80% der Menschen merken nichts oder nur milde Symptome von diesem möchtegern schlimmen Virus. Jetzt stell dir mal vor, was 18 Monate heißt. Wenn Delta sich noch schneller verbreitet, aber weniger tragisch ist im Verlauf, das ist ja in England bewiesen worden, das müsste ja heißen, wenn man die Bevölkerung testen würde, ist es gut möglich, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen die entsprechenden Antikörper jetzt schon haben auf eine natürliche Art und Weise. Aber über das wird nicht mehr diskutiert. Es ist soweit, dass du, wenn du keinen PCR-Test gemacht hast, aber du hattest diese Infektion nicht als genesen gilt. Das ist eine absolute Sauerei. Das ist für das alleine schon ein Skandal. Und es ist das, was die Menschen nicht verstehen. Was da momentan abgeht, das geht einfach nicht. Und wieso macht man nicht zum Beispiel, ich weiß auch nicht, in Deutschland 10.000 Antikörpertests, um zu sehen, hey, wie sieht's aus in der Gesellschaft? Wieso nicht zum Beispiel bei den Ungeimpften einen Test machen bei 10.000 als repräsentative Umfrage und dann schauen? Vielleicht gibt es eine große Überraschung. Nein, das macht man nicht. Das geht nicht um die Gesundheit. Das begreifen die Leute einfach nicht. Und das ist für mich also so was von Menschen verachtend. Und das ist für mich auch einer der Beweise, dass es nicht um Gesundheit geht. Es geht um ganz was anderes.
Es ist so offensichtlich. Es ist so offensichtlich, auch gerade die Definition von Genesenen. Ne? Wenn du einen positiven Test vor mehr als 6 Monaten hattest, was ist denn das für ein Scheiß? Wir wissen doch inzwischen alle, dass fast alle positive Testergebnisse falsch positive Testergebnisse gewesen sind. Ne? Dass man das einfach laufen lässt. Und das, obwohl sogar die WHO ja Anfang des Jahres gesagt hat, wenn das nicht zu den Symptomen passt, auf jeden Fall einen zweiten Test und ein bisschen Diagnostik wäre auch nicht schlecht. Ne? Aber naja, die schieben das in Gang, dann rollt die Karre und dann nehmen sie 2, 3 Schritte zurück, wohl wissend, dass das keiner mehr registriert, weil ihre Gefolgsleute, die überall etablierten Marionetten, das Ganze jetzt schon von selbst weiter betreiben, die Drostens, die Wielers und so weiter und so weiter. Das ist auch der Grund, warum ich, also sie, die Dr. Scileno hat dann noch gesagt, sie glaubt, dass Italien jetzt auf europäische Hilfe angewiesen ist, weil die Situation sei so schlimm, diese faschistoiden Zustände, das hat es in Italien seit den Nazis und den Faschisten des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gegeben. Italien sei jetzt ja sowas wie ein Laboratorium für diese sozialwissenschaftlichen Experimente. Ich habe meine Zweifel, ob aus Europa Hilfe kommt, ehrlich gesagt, aber jedenfalls nicht von den europäischen Institutionen, die habe ich abgeschrieben, sondern wenn, dann nur von den Völkern in Europa. Ja,
Warte
Zum
schnell,
Schluss.
eine noch ganz schnell, da schreibt jemand im Chat, die Antikörper seien nicht lange im Körper, da muss ich widersprechen. Es gibt eine Studie, dass die natürliche Immunität, das hat sogar der
Ja.
Professor Osten geschrieben,
Ja.
mindestens ein Jahr die entsprechenden Antikörper im Körper zu finden sind. Bei der Genspritze eher weniger. Das hat sogar Drosten geschrieben. Also von dem her immer gut recherchieren, was ihr so im Chat schreibt. Also das stimmt nicht, was du da rausgelassen hast. Die natürliche Immunität ist einiges länger. Sie sagen mindestens ein Jahr und möglicherweise auch länger. Und das hat mit der Kreuzimmunität zu tun. Das erklärt Sushri Bhakti sehr gut in seinem Video. Und dass der Virus nicht neu ist, wurde auch bewiesen. Das wollte ich auch noch schnell erwähnen. Das gibt es mittlerweile auch ganz klare Beweise. Es ist kein neuer Virus. Und darum ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass über die Kreuzimmunität die meisten Menschen immun sind. Und das ist auch der nächste Skandal.
Die meisten Menschen, das hat auch Mike Jeden uns erklärt, dass wahrscheinlich über die Kombination aus Kreuzimmunität und T-Zellimmunität schon lange, und übrigens auch hier der Knut Witkowski, dass wir schon lange Herdenimmunität haben. Nur, die WHO hat ja auch da, wie damals bei der Pandemie, die Definition geändert und hat jetzt gesagt, Herdenimmunität kann man nicht mehr auf natürliche Weise, sondern nur noch über die Impfung erlangen. Das allein zeigt, dass sie entweder völlig wahnsinnig oder durch und durch korrupt oder beides sind.
Ja,
Vermutlich beides.
wahrscheinlich beides, ja, definitiv.
Ja. Ja, wir haben zum Schluss, hat das alle Leute sehr bewegt, sehr mitgenommen. Also Wolfgang war fast zu Tränen gerührt. Hatten wir zwei Mitglieder des berühmtesten Polizeidepartements der Welt, nämlich des Los Angeles Police Departments, LAPD. Das waren Michael McMahon und Vanessa Saucedo. Zwei wirklich tolle Menschen, die sagen, ja, wir werden damit bedroht, wenn wir nicht, ich glaube bis zum, ich weiß jetzt nicht mehr das genaue Datum, irgendwann diese Woche, wenn wir uns nicht impfen lassen, dann gehen wir erstmal auf Suspension, wir werden suspendiert und kriegen kein Geld mehr und irgendwann fliegen wir ganz raus. Die Frage danach, wie die Stimmung innerhalb der Polizei in LA ist, sagt dann, naja, so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Es gibt ein Drittel absolute Gegner. Und es gibt ein Drittel, die outen sich nicht so richtig, aber beantragen religious exemptions, also religiöse Ausnahmen. Und es gibt ein Drittel, die ja, die diese Maßnahmen nach wie vor verteidigen. Der Mainstream, so wie bei uns auch, sagt, das sind alles sichere und wirksame Stoffe, die da verimpft werden. Aber da glaubt man keinem mehr, sagen sie, insbesondere das eine Drittel oder die zwei Drittel, die da entweder gar nicht auf Linie sind oder aber den Ausweg über die Religious Exemptions suchen, die sagen, diese 19-monatige konstante Propaganda, das geht denen so auf den Senkel, dass sie praktisch gar nichts mehr glauben. Veronica sagte nochmal, die Population hat einen oder die Bevölkerung hat in LA, das ist ja der Bereich, den Sie überschauen können, inzwischen ja, Dellen bekommen, was den eigentlichen Inherent Trust, also das angeborene Vertrauen oder das alteingesessene Vertrauen, was man eigentlich immer in die Regierung hatte, angeht. Es sind zwar noch weite Teile der Bevölkerung, die ohne weiteres glauben, aber kommen immer mehr Dellen rein. Die beiden haben, wenn, also sie werden auf keinen Fall sich impfen lassen, sie werden auf keinen Fall nachgeben, haben jetzt auch schon öfter sich geoutet. Die sagen, ja, wenn wir gar keine andere Wahl mehr haben, wenn wir also tatsächlich gecancelt werden hier, dann werden wir uns an einen anderen Platz begeben, vielleicht Texas, vielleicht Florida, vielleicht werden sie da für die Polizei arbeiten, aber irgendwas wollen sie tun, um weiter was für das Land zu tun. Der Einsatz, den sie leisten, auch öffentlich, wird durchaus belohnt. Sie sagen, sie kriegen sehr viel, allerdings auch wieder stillschweigende Unterstützung. Denn die große Masse der Bevölkerung, also auch derjenigen, die dann ihre Auftritte sehen, wir waren wie gesagt nicht die Ersten, bei denen sie sich geoutet haben, die große Masse der Bevölkerung sei allerdings to total missinformiert. Das Gute ist, dass sie von ihren eigenen Familien jedenfalls sehr viel Unterstützung haben. Michael sagte, er wollte eigentlich nie hier sein, wo er jetzt ist, also bei uns im Ausschuss oder bei anderen öffentlichen Auftritten. Es ist auch eher ein schüchterner Mensch, habe ich den Eindruck gewonnen. Er will aber, sagt er, sprechen für diejenigen, die nicht sprechen können oder die sich nicht trauen zu sprechen. Ja, hat dann sich auf die alten amerikanischen Tugenden berufen. Das war das, was viele von uns, die, sagen wir mal, anglophil, amerikanophil sind, immer im Kopf hatten. Ich ja sowieso wegen meiner Familie, aber auch in den 70ern schon, als ich mich da so ein bisschen mehr umgeguckt hatte, waren das die Werte, weißt du, nicht, ich will nicht sagen die Doris Day-Filme, aber diese Werte, Freiheit, Anstand, Zuverlässigkeit, das war das, was das Land ausgemacht hat. Diese Freiheit muss geschützt werden. Und da sagt er, da geht es uns als Amerikaner und als Angelinos immer noch so. Es geht nicht darum, ob sie für oder gegen Impfungen sind, sagt er, sondern es geht darum, dass man Freiheit haben muss, dass man die Freiheit der Entscheidung haben muss, dass es nicht sein kann, dass man unter Druck gesetzt wird, massivsten Druck gesetzt wird, sich so einer Impfung zu unterziehen. Das sei doch immerhin das Land of the Free. Und Sie als Polizeibeamte seien die Last Line of Defense. Das ist ja auch so. Ne? Die Polizei und die Justiz ist die Last Line of Defense. Wenn die fallen, ist es vorbei. Und dann haben wir Chaos, wenn es ganz schief läuft. Verlieren ist jedenfalls keine Option. Wir müssen aufstehen gegen diesen Totalitarismus. Freiheit ist absolut wichtig. Das ist das Einzige, für das sich wirklich lohnt zu kämpfen. Sie lieben ihre Jobs. Sie wollen weiter für also to serve and protect ist das Motto der Polizei in den USA. Sie wollen weiter für die amerikanischen Bürger da sein. Sie wollen das Land auch für ihre Kinder, die haben alle Kinder, auch für ihre Kinder retten. Und sie wollen deshalb nicht ihre körperliche Autonomität aufgeben. Und haben dann auch erinnert, auch bei auch 9-11, wenn man also einmal seine Freiheiten aufgibt, dann kriegt man sie nicht mehr zurück. 9-11, sagen sie, damit fing das ja alles an oder wurde es jedenfalls so deutlich, bis heute muss man wegen 9-11 an den Flughäfen die Schuhe ausziehen in den USA und natürlich auch ganz andere Einschränkungen auf sich nehmen. Deswegen sagen sie, auf keinen Fall klein beigeben, niemand darf klein beigeben, wir müssen immer mehr Leute auf unsere Seite bekommen, indem wir das veröffentlichen, was an anderen Tatsachen vorhanden ist, nämlich die, die wir beispielsweise im Ausschuss oder die du in deinen Sendungen durch die Interviews hörst, die müssen raus, und zwar weltweit. Das funktioniert. Da sind die sich sicher.
Gut, die Thematik ist ganz klar und wichtig, dass wir das sicher nicht aufgeben. Die Frage ist einfach, wie kommen wir aus unserer, ich sage nicht Blase, sondern eher Oase raus? Wir sind eine gewisse Anzahl, wir sind jetzt auch heute um die 10.000 Leute. Die Frage ist, wie kommen wir da raus? Und da müssen wir uns Gedanken machen. Ich bin überzeugt, wenn wir jetzt so einen Ausschuss, eine Zusammenfassung, ich sage jetzt mal, irgendwie im Schweizer Fernsehen oder im ARD mal laufen lassen könnten, da würden ganz viele Menschen komisch schauen, weil sie sowas noch nie gehört haben. Und die Information bekommen sie nicht. Und das ist das Hauptproblem. Wir kommen da aus dieser Medienblase nicht raus. Und da müssen wir wirklich kreativ werden und uns als Gedanken machen, wie können wir das schaffen? Und das ist auch etwas, was ich im Kleinen mir überlegt habe. Wir müssen vielleicht mehr einfach Telefonate führen, direkt irgendwo anrufen, sagen, hey, ich bin live, sei das im Polizeiposten, sei das beim Politiker, sei das in der Supportlinie, und diese Gespräche aufnehmen und aber vorher sagen, dass man sich, ich bin live, ich nehme das auf, und dass dann solche Gespräche auch vielleicht publiziert werden können. Ich habe letztes Mal bei der Demo in Bern, wurden die Menschen 4,5 Stunden eingekesselt. Sie durften nicht auf Toilette, sie wurden festgehalten, es gab keine Begründung. Und ich habe dann einfach der Polizei angerufen. Hauptkommando, Notfall, ich bin gerade live, was ist da los? Und dann hatte dieser Mensch gesagt, ja, die werden schon nicht sterben.
Das war eine gute Erklärung.
Das ist
Hoffen
wahr.
wir mal, dass alles gut geht, hätte er auch sagen können.
Und das ist unglaublich. Ich habe dir am Schluss gesagt, jetzt schauen gerade 4.000 Menschen zu. Da waren dann doch ein bisschen verdutzt. Aber ja. Vielleicht muss man das mehr machen. Das könnte ja auch mal was sein. Aber die Frage ist halt wirklich, Rainer, wie kommen wir raus? Wie kommen wir an die Masse?
Also ich fürchte, also ich bin sicher, dass dadurch, dass wir immer weiter Verbreitung finden, dass wir, also ich kann das ja nur über den Ausschuss sagen, aber ich bin sicher, dass es bei dir und den anderen nicht anders. Ich bin sicher, dass wir dadurch schon immer mehr Leute erreichen. Wir merken das ja sehr oft, wenn wir Zuschriften kriegen von Leuten, die völlig überrascht sind, dass es uns gibt und dass wir ja, Informationen beschaffen und weitergeben aus allen Bereichen der Welt. Aber ich fürchte, dass wir, um wirklich in den, auch von denjenigen, die ja, von den 40% wahrgenommen zu werden, da brauchen wir, ich fürchte, da brauchen wir eine Katastrophe. Und ich fürchte, dass das möglicherweise das sein wird, was uns im Rahmen der Grippe- und Erkältungswelle erwartet. Oder was zumindest die Geimpften erwartet. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Ich hoffe, dass sich das alles anders auflöst. Aber ich fürchte, dass da allein das, allein die Tatsache, das haben ja alle von uns interviewten Personen angesprochen, das kann man nicht mehr unter den Teppich kehren. Allein diese Nebenwirkungen, die werden die Aufmerksamkeit der Menschen vielleicht dann doch mal in eine andere Richtung lenken und dazu führen, dass Fragen gestellt werden.
Ich muss da noch was korrigieren. Das heißt, Sie durften auf die Toilette gehen. Das stimmt. Sie durften auf die Toilette gehen, nachdem der Rucksack untersucht wurde. Und sie ist Presse gewesen. Sie sagt ganz öffentlich im Livestream: Ich habe meine Tage, ich sollte dringend auf die Toilette. Und das ging ziemlich lange, bis sie dann wirklich auf die Toilette gehen durfte. Und sie ist Presse, das könnt ihr nachschauen. Das wurde nicht akzeptiert. Sie wollte da berichten. Auch das ist nicht okay. Das ist ein Vergehen. Aber so wie man die Menschen 4,5 Stunden einfach einkesselt, ohne Begründung, das verstehe ich nicht. Und abgesehen davon, man darf als Schweizer Bürger auf die Straße gehen, auch ohne Bewilligung. Das wissen viele nicht. Und das muss man mal klarstellen. Und das ist etwas, was bringt das? Wenn du in Bern anfragst, ich bin mit euch nicht einverstanden, dürfen wir gegen euch protestieren? Bitte gebt mir die Bewilligung. Ja, nein, vielleicht. Das ist Blödsinn. Sorry. Einfach auf die Straße, friedlich bleiben und auf die Straße und ganz klar sagen, was nicht okay ist. Das kann es nicht sein, dass man irgendeine Bewilligung einholt. Einfach
Ja,
nein.
hier sind rechtsstaatliche Prinzipien komplett auf den Kopf gestellt worden. Also Rechte und Freiheiten haben wir. Die müssen uns nicht gegeben werden, die haben wir. Und in dem Moment, wo man uns die versucht zu nehmen, ist die andere Seite, ist der Staat in einer Rechtfertigungspflicht. Der muss sehr genau und sehr detailliert darlegen, warum man beispielsweise unsere Grundrechte zu 80% aushebelt. Ist nie passiert. Ist nie passiert. Im Gegenteil, passt auch in diese faschistoide Lage. Im Gegenteil, ein Herr Wieler, ein Veterinär namens Herr Wieler, erzählt uns, ihr dürft keine Fragen stellen, ihr müsst meine Befehle befolgen. Also wenn das nicht faschistisch ist, dann weiß ich es nicht, ne? Demokratisch ist es jedenfalls nicht. Wir haben diese Rechte und derjenige, der sie uns nimmt, muss erklären, und zwar sehr gut erklären, auf welcher Grundlage das passiert, auf welcher
Absolut.
Tatsachengrundlage das passiert.
Absolut. Also das ist unbestätigt. Jemand hat geschrieben, im Samstag wurde dann in Bern gab es eine Demonstration von Linken und die war nicht bewilligt und die wurde dann geduldet. Tja, alle Menschen sind gleich und gewisse Menschen sind gleicher.
Ja, die als Politiker dann plötzlich in irgendwelchen Flugzeugen gefilmt werden, wo sie feiern und keine Masken tragen, ne?
Oder das super Bild mit, was war das, mit Lauterbach, mit seiner Partei, ein tolles Bild. Er war der Einzige mit Maske und die Kinder müssen Maske tragen in der Schule. Da muss ich sagen, Leute, bitte hört auf mit diesem Scheiß. Also wirklich,
Ja, als er
unglaublich.
davon, ich weiß nicht, wer das war das Maischberger, glaube ich, ne, als er da gefragt wurde, ja, aber was ist denn das? Naja, da haben sie einen Fehler gemacht, aber es war ja auch nur ganz kurz und das war ein derart haltloses Gestammel wieder von ihm, um irgendwie zu erklären, dass es zwar einerseits ein Fehler war, aber eigentlich völlig verständlich war. Wie immer, reiner Stuss, reiner
Ja.
Stuss, dass der Mann in seinem Wahlbezirk offenbar das Direktmandat mit großer Mehrheit gewonnen hat, kann ich nicht wirklich glauben.
Das ist für mich immer noch ein Rätsel, aber vielleicht wird auch das mal aufgedeckt. In Berlin ging ja auch ein paar Sachen in die Hosen. Könnte auch sein, dass in anderen Bezirken auch ein bisschen
Ja.
sowas stattgefunden hat. Ja, hattest du noch andere Gäste oder war das alles?
Nee, das war alles. Es war noch jemand da, die konnte aber nicht warten. Die wäre natürlich sehr spannend gewesen. Avital Livni heißt sie. Sie ist aus Israel, Initiatorin des Testimonies Project. Das hast du bestimmt mal gesehen. Die ganzen, Hunderte, glaube ich, von Fällen werden da in einem Video dargestellt. Da berichten die über die ganzen Impfnebenfolgen, weil es ja in Israel kein wirklich funktionierendes, ich glaube, es gibt auch gar kein Melderegister für diese Nebenwirkung. Das hat sie auf die Beine gestellt und hat dieses Testimonies Project daraus gemacht. Also die haben nicht sowas wie VAERS oder bei uns hier in Deutschland musste das beim PII melden, was natürlich auch keiner weiß. Aber sie hat dafür gesorgt, dass anstelle dieses öffentlichen und wahrscheinlich dann sowieso getürkten Registers ein privates aufgezogen wird. Initiatoren des Testimonies Project hat, naja, die werden wir aber beim nächsten Mal hören.
Okay, das ist spannend. Wie sieht es eigentlich aus? Du hast ja am 9. November diese, wie soll man sagen, der interessante Fall gegen den Dr. Osten. Hat jetzt wie
Ja, das
letztes
ist
Mal dem.
die mündliche Verhandlung am Landgericht Berlin in der Schadensersatzklage gegen Drosten wegen der falschen Tatsachenbehauptung. Erstens, es gibt asymptomatische Infektionen. Ihr müsst also jeder Angst vor jedem haben. Und zweitens, aber ich habe die Lösung, denn ich kann euch mit meinem PCR-Test erklären, wer nun tatsächlich infiziert ist. Das sind zwei falsche Tatsachenbehauptungen. Darüber müsste eigentlich Beweis erhoben werden, weil er sagt, ja, nee, ist nicht falsch und so habe ich es auch nicht gesagt und bla und diddeli. Wollen wir mal gucken, was das Gericht dazu zu sagen hat.
Ich bin sehr gespannt, ob man da noch ein bisschen Rechtsstaat vermuten dürfte. Ich zweifle ein bisschen, aber wer weiß. Nena singt ab und zu, es geht Wunder geschehen. Ich glaube glaub ja noch an Wunder, mal gucken. Ach ja, Stichwort Fragen stellen, das machen wir noch, das habe ich nicht vergessen. Wir werden dann mal die Fragen an dich, dürfen die Leute Fragen stellen und die häufigsten abgewoteten Fragen werden wir dann mal miteinander durchgehen. Vielleicht 10 oder 15 Fragen, das haben wir mal ausgemacht. Habt ihr für nächsten Freitag schon Pläne? Ist da schon was angedacht?
Ja, da sind zwei interessante Sachen, die sich vielleicht ergänzen. Aber ich will es jetzt nicht sagen, weil das eine ist ein bisschen delikat, weil wenn das zu früh rauskommt, dann
Alles
werden
gut.
uns die Leute abspringen, ne?
Ja, nein, das passt schon. Ich bin auch noch dran, das habe ich dir gesagt, in dem möglichen Whistleblower in der deutschen Institut, wo ihm verboten wurde, Nebenwirkungen zu melden. Also da bin ich noch in Kontakt, da schaue ich, dass ich das rüberbeamen kann. Vielleicht gibt das was, das wäre natürlich auch eine sehr wichtige Aussage. Da bleiben wir dran. Ja, lieber Rainer, ich denke, das war mal wieder eine sehr gute Zusammenfassung. Wie sagen wir so schön, aufgeben ist keine Option. Ich wiederhole mich,
Niemals.
denk an unsere feste Menschheitsfamilie. Du hast es mir versprochen, dass wir das bald, also ohne Maske und ohne PCR-Test, dann komme ich dich gerne mal besuchen. Und da werden wir natürlich ein tolles Fest machen. Ich denke, ja, ich habe eher das Gefühl, es muss noch ein bisschen schlimmer werden, leider.
Ja.
Der Herbst ist sicher ungemütlich. Denke ich, aber vielleicht ist das auch eine Chance, dass gewisse Menschen merken. Ich habe mittlerweile übrigens auch immer mehr gehört, dass viele sagen, ich habe mir zwei gegeben, aber die dritte mache ich nicht mehr, die können mich mal. Und das stimmt mich auch positiv, dass da vielleicht andere auch mal umdenken und sagen, nee, jetzt reicht's. Und von dem her alles gut. Vielleicht noch ein Hinweis zum Schluss, nicht vergessen, internationale Vernetzung, sehr wichtig. Du bist ja auch international vernetzt. Bei mir auf der Homepage spittel.tv könnt ihr euch anmelden, wenn ihr außerhalb vom Dachraum seid. Wir haben mittlerweile 40 Länder, werden immer mehr. Dann meldet euch, dass wir da direkt Informationen haben, wo ich dann bei Bedarf auch den Corona-Ausschuss weiterleiten kann. Und das, glaube ich, ist sicher auch ein sehr gutes Netzwerk, dass wir dann da auch weitermachen können. Ja, geh du mal schlafen. Du bist halt ein Dauereinsatz, lieber Rainer. Ich bedanke mich sehr herzlich für deinen Einsatz und ich denke, wenn nichts inzwischen kommt, war schon wieder nächsten Sonntag 21 Uhr. Es hat sich jetzt eingebürgert. Wir sind über 10.000 Menschen, die zuschauen, dank dir. Das ist dir für Das ist natürlich eine tolle Sache und hoffen, dass es immer mehr werden. Gebt diesen Ausschuss, den wir auch immer wieder zuschneiden werden, im Telegram hochstellen. Gebt das bitte auch den anderen weiter, dass die Menschen das anschauen können und einfach auch mal eine andere Meinung sehen können. Es geht eigentlich uns immer um das, dass eine zweite oder dritte Meinung übernommen wird oder angesehen wird und nicht einfach immer nur ARD, ZDF, Klauterbach und Drossen oder Wieler oder wie sie alle heißen, dass man vielleicht auch mal eine andere Meinung hat. Rainer, ich wünsche dir was und freue mich sehr, dich irgendwann mal persönlich kennenzulernen.
Ebenso, ebenso. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Ne?
Mach's gut. Tschüss, Rainer.
Okay.
Ciao,
tschüss,
ciao.
Tschüss.
Ja, wieder mal eine tolle Zusammenfassung. Ich hoffe, ich stelle euch noch schnell in den Chat. Sonntag ist Pflicht. Ja, genau. Vielen Dank, Rainer Roger, sehr gerne. Denkt daran, wirklich, wenn ihr Leute kennt im Ausland, also außerhalb von Deutschland, Österreich und Schweiz, das wäre wirklich cool, wenn ihr die da, es gibt das Formular auf der Homepage auf Englisch und auf Deutsch, da können, werden wir immer mehr und es geht auch darum, dass wir Fakten überprüfen können, die im Ausland, die vom Ausland kommen, die stelle ich gerne dort rein und dann können wir auch überprüfen, weil ich möchte natürlich auch schauen, dass man die Sachen, die da kommen, überprüft werden können von Leuten, die in dem Land wohnen. Das ist so meine Idee. So, ich werde nachher noch mal kurz live kommen, ein bisschen ein Dies und Das, eine Premiere-Feier vom, das ist, glaube ich, gut gegangen mit dem Internet. Ich war mir nicht sicher. Aber ja, wenn Lust hat, ich komme nachher noch mal schnell. In dem Sinne wünsche ich euch was, einen wunderschönen Abend. Denkt daran, Donnerstagabend Bern, dann Montagabend Luzern, auf, ist glaube ich auch wieder Spaziergang. Geht auf die Straße. Es geht einfach darum, dass man Gesicht zeigt und vor allem auch, dass man mit Menschen sich unterhalten kann und diese Energie spüren kann. Ich glaube, das tut allen gut und das wünsche ich mir von Herzen. Also, bis später. Wünsche euch was. Denkt daran. Glaubt mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber. Und verbinde die Punkte. Tschüss zusammen. Bye bye.
Das Schicksal und die Angst kommt übereinander und ich bin traurig und gerade hab ich noch gelacht und an sowas Schönes gedacht.